Ich bitte euch um Nachsicht. Es ist das erste Mal, dass ich in dieser Gemeinde predige. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Und ich habe Respekt vor der Aufgabe. Ich werde mich bemühen, halbwegs gepflegtes Österreichisch zu sprechen. Gerade wenn ich meine Gedanken ausspreche, die vom Herzen kommen, tendiere ich aber dazu, in meinen innergebirgler Dialekt zu verfallen. Und ich hoffe, dass ihr das versteht, ohne auch, wenn es sowieso der Heilige Geist übersetzt für euch, aber dass es so auch direkt versteht. Und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem gut folgen könnt. Ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis beginnen, das zum heutigen Predigtthema passt. Vor rund 10 Jahren habe ich mit einigen Arbeitskollegen einen Gebetskreis begonnen. Wir treffen uns alle 3 Wochen am Dienstag in der Früh, um gemeinsam zu beten. Für die Firma, für Arbeitskollegen, mit denen sie vielleicht ein gutes Gespräch ergeben hat und wo wir anknüpfen möchten, für persönliche Anliegen. Vor dem ersten Treffen kannte ich eigentlich nur einen von ihnen, meinen Freund Günther. Die anderen 4 bis 5 Leute, die da dabei waren und aus verschiedensten Glaubenstraditionen von Brüder- bis Pfingstgemeinden kamen, kannten wir eigentlich nur vom Sehen und sind auf verschiedenen Wegen, haben wir bemerkt, dass sie auch Jesus nachfolgen und haben sie gefragt, ob sie Interesse haben, gemeinsam einen Gebetskreis zu starten. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen, haben gemeinsam Gebetsanliegen ausgetauscht und dafür gebetet. Und im gemeinsamen Gebet habe ich gleich eine tiefe Verbindung durch den Heiligen Geist gespürt, die zwischen uns besteht. Und nach 1, 2 Treffen hatte ich das Gefühl, wie wenn ich die anderen alle schon lange kennen würde. Kennst du das auch? Dass im gemeinsamen Gebet scheinbar fremde Christen mit scheinbar fremden Christen durch die Verbindung, durch den Heiligen Geist, das so spürbar wird, die Einheit, die da besteht. Mich fasziniert das immer wieder und es ist mein großes Anliegen, dass uns bewusst wird, wir sind ein Leib in Christus. Der Bibeltext, mit dem ich in das Thema einsteigen möchte, steht im Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Wobei sich der Brief nach Kapitel 1, Vers 1 eigentlich allgemein an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind, richtet. Da steht, es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Und in meiner Übersetzung, in der neuen evangelistischen Übersetzung, ist nur eine Fußnote und da steht, spätere Handschriften fügen in Ephesus hinzu, da wo der Einzer steht. In den ältesten Manuskripten war dieser Zusatz jedoch unbekannt, wie auch einige Kirchenväter bestätigen. Der Epheserbrief war wohl ein Rundbrief an die Gemeinden der Provinz Asia, einschließlich ihrer Hauptstadt Ephesus. Das heißt, der Brief richtet sich nicht speziell an die Gemeinde in Ephesus, sondern an alle Christen, die Paulus mit den damaligen Mitteln, mit einem Rundbrief, der von Gemeinde zu Gemeinde weitergegeben wurde, erreichen konnte. Jetzt möchte ich aber zum eigentlichen Text kommen, von dem die Predigt ausgeht, und der steht im 4. Kapitel, den Versen 1 bis 6, wo Paulus schreibt, als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, ermahne ich euch, lebt so, wie es eurer Berufung entspricht, die an euch erging. Seid euch der eigenen Niedrigkeit bewusst und begegnet den anderen freundlich. Habt Geduld miteinander und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, im Verbund des Friedens zu bewahren. Ihr seid ja ein Leib. In euch lebt der eine Geist und ihr habt die eine Hoffnung bei eurer Berufung bekommen. Ihr habt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über allen ist der eine Gott, der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Kurz zusammengefasst, Paulus erinnert uns an die Berufung, die an uns ergangen ist, nämlich die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes gewirkt hat. Also die ist schon gewirkt, wir müssen es nur bewahren. Die Berufung der Einheit im Geist Gottes zu bewahren, gilt, denke ich, für alle Beziehungsebenen unseres Christenlebens. Erstens für die Ehe, und der rot markierte Teil ist auch der Trauspruch von Cornelia und mir. Zweitens gilt es, denke ich, für die Familie, wo wir die Einheit bewahren, und dann geht es weiter. Drittens für die Gemeinde vor Ort, für uns. Aber viertens ganz sicher auch für die weltweite Gemeinschaft der Christen. Wir sind ja ein Leib. In uns lebt der eine Geist. Wir haben die eine Hoffnung bei unserer Berufung erhalten. Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und über uns allen ist der eine Gott, unser Vater, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Wir haben schon gesehen, dass sich die Botschaft nicht nur an eine einzelne Gemeinde, sondern an die gesamte Christenheit richtet. Auch daran, dass Paulus auf den einen Geist, den einen Herrn, den einen Glauben, die eine Taufe und den einen Vater im Himmel hinweist, wird klar, dass es um die Einheit aller Nachfolger von Jesus geht. Um die Einheit aller Gläubigen, die mit Christus verbunden sind, wenn wir wieder auf den Vers 1,1 zurückkommen. Was auch gleich sichtbar wird, es ist nicht einfach. Es ist keine gmade Wiesen, wie man so schön sagt. Wir müssen uns bemühen, die Einheit zu bewahren. Voraussetzung dafür ist, dass wir die notwendige Demut haben, uns selbst und unsere Meinung, unsere Auslegung, unsere Erkenntnis nicht zu wichtig zu nehmen. Paulus schreibt, seid euch eurer Niedrigkeit bewusst. Einheit bewahren erfordert, einander freundlich zu begegnen und dass wir geduldig miteinander sind und einander in Liebe ertragen. Jemand zu ertragen ist schon ganz schön ein starkes Wort, der ganz eine andere Meinung oder ganz eine andere Prägung hat, ist nicht immer leicht. Im Bewusstsein, dass wir den gleichen einen Herrn Jesus und den gleichen einen Glauben an ihn haben, sind wir trotzdem dazu berufen, uns um die Einheit mit genau diesem Bruder oder dieser Schwester oder dieser Glaubensgemeinschaft zu bemühen, die so ganz eine andere Ansicht hat wie wir. Wir sind als Nachfolger von Jesus berufen, uns trotz unterschiedlicher Auffassungen dazu zu entscheiden, einander zu lieben und uns ehrlich um die Einheit untereinander zu bemühen. Dass das von Anfang an eine Herausforderung war, lesen wir schon im 1. Korintherbrief, der sich übrigens laut Kapitel 1, Vers 2 auch nicht nur an die Gemeinde in Korinth, sondern auch an alle, die irgendwo den Namen von Jesus Christus anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn richtet. In Kapitel 1, Verse 10 bis 13 steht: Aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch dringend, liebe Geschwister, sprecht alle mit einer Stimme, lasst keine Spaltungen unter euch sein, haltet in derselben Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch die Leute aus dem Haushalt der Chloe habe ich nämlich erfahren, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, jeder von euch sagt etwas anderes. Der eine, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Ich zu Kephas, ich zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Wurde Paulus etwa für euch gekreuzigt? Oder seid ihr vielleicht auf den Namen von Paulus getauft worden? Bereits nach wenigen Jahren, der erste Korintherbrief, wurde wahrscheinlich im Jahr 54 oder 55 nach Christi Geburt, somit 21 bis 22 Jahre nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus geschrieben, gab es erste Spaltungstendenzen. Die Leute haben angefangen, sich stärker mit bestimmten Gemeindeleitern oder Lehrern zu identifizieren als mit Jesus Christus selbst. Das hat Paulus zu diesem emotionalen und pointierten Plädoyer für die Einheit in Jesus und das Zusammenhalten in der gleichen Gesinnung und Überzeugung bewogen. Im Laufe der Kirchengeschichte hat es in den letzten 2000 Jahren leider viele Spaltungen gegeben. Die unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften oder Konfessionen, die über die Jahrhunderte aus der Urgemeinde entstanden sind, werden oft als Kirchenbaum dargestellt, so wie wir ihn hier dann gleich sehen. Das kurz erklären. Also der Baum steht auf dem Stamm von Jesus Christus und dann gibt's, da haben wir eine Zeitachse von null weg über die Jahrhunderte sozusagen und da vor 1000 sehen wir schon die ersten Abzweigungen, die Kopten und die Aramäer oder so. Dann gibt es die große Trennung zwischen griechisch-orthodox und der römischen Kirche sozusagen, die Reformation und noch viele andere Verästelungen. Und dieses Bild stellt das jetzt ein bisschen romantisch dar, dass wir eh alle auf dem gleichen Fundament und auf dem gleichen Stamm stehen. Was ich, sagen wir, prinzipiell ein schönes Bild finde, die Realität war aber oft nicht so schön. Es hat Kriege gegeben, es hat Verfolgungen gegeben, und die Glaubensgemeinschaften, die unterschiedlichen, die sich auf Jesus berufen, sind oft weit auseinander in ihrer Auffassung und Lehrmeinung. Da frage ich mich, welches Bild geben wir als Christenheit ab, wo wir doch zur Einheit berufen sind? Alle müssen wir uns fragen, ob wir vielleicht irgendwo falsch abgebogen sind. Ob wir noch auf dem Fundament, dem Stamm stehen, das Jesus gelegt hat. Manche Weggabelungen und Trennungen waren wahrscheinlich notwendig. Denken wir zurück an das, was wir bei der Täuferausstellung in der Andreekirche, die einige von uns im Mai gemeinsam besucht haben, gelernt haben. Die Erkenntnis, die die Täufer aus dem Bibelstudium gewonnen haben, war so stark und stand so stark im Widerspruch zu dem, was die Kirche gelehrt hat. Und es wurde auch so stark von der Staatskirche zurückgewiesen, dass sie nicht anders konnten, als ihren eigenen Weg zu gehen und eigene Gemeinden zu gründen. Die Frage ist, was ist die gemeinsame Basis, auf der die Einheit aufbauen kann? Die Antwort ist ganz klar. Jesus Christus, der uns im unverfälschten Wort Gottes der Bibel begegnet und sonst nichts. Das zeigt sich auch an den unterschiedlichen Bildern, die im Neuen Testament für die Gemeinde verwendet werden. Da haben wir einmal, wir sind ein Leib mit Jesus Christus als Haupt. Und ein Kopf hat immer nur einen Körper. Gibt es nicht mehrere Körper vom selben Kopf. Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut, die eine oder keine. Auch ein Bräutigam sollte nur eine Braut haben. Der Tempel aus lebendigen Steinen baut auf Jesus als Fundament. Niemand kann ein anderes Fundament legen. Wer auf einem anderen Fundament als Jesus aufbaut oder ein zweites Fundament legt, der ist eigentlich in einem anderen Gebäude. Ein Gebäude hat ein Fundament. Ich habe jeweils einige Bibelstellen angeführt, in denen diese Bilder vorkommen, aber aus Zeitgründen können wir die jetzt nicht alle lesen. Das Wort im Neuen Testament, das mit Kirche, Gemeinde oder Gemeindeversammlung übersetzt wird, heißt Ekklesia und bedeutet die Herausgerufenen. Ursprünglich war damit sowohl im alten Griechenland als auch im Römischen Reich eine Volksversammlung gemeint, die einberufen wurde, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Die Herausgerufenen bedeutet in dem Zusammenhang, es war der Ruf des Staates an jeden zu kommen und seine Verantwortung zu tragen und den Gesetzen des Staates entsprechend zu handeln. Und Ekklesia bedeutet eben die Herausgerufenen. Und diesen Begriff haben die ersten Christen, und damit lesen wir das im Neuen Testament, für die Versammlung der Gläubigen, für die Gemeinde, für die Kirche verwendet. Im übertragenen Sinn heißt es also, die Herausgerufenen folgen dem Befehl Gottes an jeden zu kommen, sein Wort zu hören und diesem Wort gemäß zu handeln. Der gleiche Begriff Ekklesia wird im Neuen Testament in dreifacher Weise verwendet. Erstens für die universale Kirche, also für die weltweite Gemeinde, zum Beispiel in 1. Korinther 32, 1. Korinther 12, 28 oder Philipper 3,6, für die Gemeinschaft der Christen an einem bestimmten Ort, wie zum Beispiel in Römer 16,1 oder in Galater 1,2, und für die konkrete Versammlung von Gläubigen, die irgendwo an einem Ort zum Gottesdienst zusammenkommen, so wie es im 1. Korintherbrief öfter mal verwendet wird, das Wort Ekklesia. Zur Ekklesia gehören also Menschen, die dem Ruf Gottes gefolgt sind und sich entschieden haben, Jesus nachzufolgen. Aus dem Bild des Körpers mit Jesus als Kopf wird klar, dass es sich bei der weltweiten Gemeinde um einen Organismus handelt und um keine Organisation. Es kommt daher auf die tatsächliche persönliche Verbindung mit Jesus an und nicht auf die Mitgliedschaft in einer Organisation. Auch das Bild vom Tempel aus lebendigen Steinen macht klar, dass wir neues Leben in Christus brauchen, damit wir wirklich Teil der Gemeinde Jesu sein können. Ich bin überzeugt, dass alle Menschen auf der ganzen Welt, die Jesus als Herrn und Retter angenommen haben, Teil dieses universalen Leibes Christi der weltweiten Gemeinde sind. Egal, was auf der Taufurkunde steht oder ob sie überhaupt eine haben, und egal, was am Türschild ihrer Ortsgemeinde steht. Hast du die Entscheidung schon getroffen, Jesus persönlich nachzufolgen und ihn als deinen Herrn und Retter anzunehmen? Wenn ja, kannst du dir bewusst machen, dass du ein Teil des weltweiten Körpers von Jesus bist und wie jedes Organ und jede Zelle im Körper eine ganz bestimmte Aufgabe hat, hast auch du eine ganz bestimmte Aufgabe darin und wirst gebraucht. Wenn nein, möchte ich dich ermutigen, heute diese Entscheidung zu treffen, Jesus als Herrn anzunehmen und damit Teil dieses wunderbaren Leibes von Jesus zu werden, der durch die Einheit des Heiligen Geistes zusammengehalten wird. Wie können wir uns in unserer heutigen Situation konkret um die Einheit unter den Nachfolgern von Jesus bemühen, wozu wir ja berufen sind? Und gerade wenn wir auf den Kirchenbaum schauen, stellt sich die Frage, wo sind die Grenzen der Einheit? Paulus hat immer wieder die Einheit der Christen eingefordert, andererseits hat er aber auch Lehren, die nicht mit der guten Nachricht von Jesus übereinstimmen, also ihr Lehren, aufs Schärfste zurückgewiesen. Zum Beispiel in Galater 1, 6 bis 9, wo er schreibt, ich muss mich wundern, wie schnell ihr Gott den Rücken zukehrt. Er hat euch gerade erst in die Gnade des Christus hineingerufen, da wendet ihr euch schon einer ganz anderen Heilsbotschaft zu. Dabei gibt es doch keine andere. Es gibt nur ein paar Leute, die euch verwirren und die Heilsbotschaft des Messias auf den Kopf stellen wollen. Wir haben euch ja das Evangelium gebracht. Wenn euch aber jemand von uns oder ein Engel aus dem Himmel etwas anderes als Heilsbotschaft verkündigt, dann sei er verflucht. Ich sage es noch einmal. Wer euch etwas als Evangelium verkündigt, was dem widerspricht, das ihr empfangen habt, der soll verflucht sein. Wir sind also auch aufgefordert, wachsam zu sein. Was sind nun die Kennzeichen von ihr Lehre? Ihr Lehren stehen einer grundlegenden Wahrheit des Evangeliums entgegen oder verdrehen, was zur Errettung notwendig ist, indem sie von Jesus ablenken und in Frage stellen, dass er der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, oder indem sie anzweifeln, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er tatsächlich auferstanden ist, dass er lebt und der einzige Weg zu Gott ist, oder indem sie behaupten, dass wir nicht allein durch den Glauben an Jesus aus reiner Gnade gerettet werden, sondern dass wir dafür darüber hinaus irgendwelche Vorschriften einhalten müssten. Solche Irrlehren sind von konfessionellen Meinungsverschiedenheiten in nicht heilsentscheidenden Fragen zu unterscheiden. Eine Konfession ist laut Wikipedia eine unter einem eigenen Namen auftretende Glaubensgemeinschaft mit eigener Tradition und Prägung. Zwischen solchen und auch innerhalb von Gemeinden kommt es durchaus vor, dass aufrichtige Christen in der Auslegung der Bibel zu unterschiedlichen Ansichten kommen, die sich beide biblisch begründen und argumentieren lassen. Ich denke, die Reformatoren haben, jedenfalls in diesem Punkt, gute Arbeit geleistet und die vier Soli der Reformation sind nach wie vor eine gute Ausgangsbasis für die Zusammenarbeit über die Konfessionsgrenzen hinweg, auf der man aufbauen kann. Jetzt ist es Zeit für eine kleine Mitarbeitsübung. Könnt ihr mir helfen, die vier Soli der Reformation aufzuzählen? Ups. So schnell hätte ich keiner lesen können. Sola Scriptura. Allein durch die Schrift. Allein durch Christus. Allein durch die Gnade. Und allein aus Glauben. Genau. Die vier Soli der Reformation, noch einmal zusammengefasst, Sola Scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage, die Bibel, auf der wir unseren Glauben bauen wollen. Auch da habe ich wieder Bibelstellen dazu geschrieben, die, aus denen das hervorgeht. Sola Fide, allein durch den Glauben sind wir gerettet. Das ist ja das Hauptthema des Römerbriefes, aber auch in den anderen Briefen kommt es vor. Sola Gratia, allein durch Gnade. Auch das kommt im Römer- und im Epheserbrief zum Beispiel vor. Und Solus Christus, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, zum Beispiel im 1. Korintherbrief und auch im 1. Timotheusbrief lesen wir darüber. Das sind die wesentlichen Punkte. Wenn wir uns darin einig sind, haben wir eine gute, solide, gemeinsame Basis, auf der wir die Einheit und Zusammenarbeit aufbauen können. Und es gibt auch in unserer näheren Umgebung viele christliche Gemeinden, Werke und Initiativen, mit denen wir auf dieser gemeinsamen Basis stehen. Wie wir in dem Lied heute gesungen haben und am Anfang der Predigt gehört haben, wir sind dazu berufen, uns um die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat, zu bemühen. Es soll uns ein Anliegen sein, diese Einheit sichtbar und erlebbar zu machen. Das gleiche Anliegen hatten auch die über 900 Teilnehmer aus 12 Nationen und 52 reformatorischen Glaubensgemeinschaften, die 1846 in London nach mehreren Vorbereitungskonferenzen die weltweite Evangelische Allianz gegründet haben. Geprägt von der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts, die weite Teile Europas und Amerikas erfasste, litten die Christen zunehmend unter der Zersplitterung der evangelischen Glaubensgemeinschaften. Und aus diesem Leiden entstand die Idee und die Initiative für die Evangelische Allianz. Das Ziel der Evangelischen Allianz war es daher von Anfang an, und ich zitiere, dass die Einheit in Christus, die in Christus vorgegebene Einheit der Christen sichtbare Gestalt gewinnen sollte. Bei der Gründungskonferenz wurde auch eine gemeinsame Glaubensbasis formuliert, die auch die Basis für die aktuelle Fassung dieser Glaubensbasis bildet. Und die möchte ich kurz mit euch durchgehen. Die Mitglieder der Evangelischen Allianz bekennen sich zu folgenden Überzeugungen. Erstens, wir glauben an den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er hat die Welt erschaffen, er liebt sie und er hält sie. Darin zeigt er seine Souveränität und Gnade. Zweitens, der Mensch besitzt als Ebenbild Gottes eine unverwechselbare Würde. Er ist als Mann und Frau geschaffen. Er ist durch Sünde und Schuld von Gott getrennt. Drittens, Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, ist stellvertretend für alle Menschen gestorben. Sein Opfertod allein ist die Grundlage für die Vergebung von Schuld, für die Befreiung von der Macht der Sünde und für den Freispruch in Gottes Gericht. Viertens, Jesus Christus, durch Gott von den Toten auferweckt, ist der einzige Weg zu Gott. Der Mensch wird allein durch den Glauben an ihn, durch Gnade gerecht gesprochen. Fünftens, durch den Heiligen Geist erkennen Menschen Gott. Der Heilige Geist schafft durch die Wiedergeburt neues Leben und befähigt die Gläubigen, nach Gottes Willen zu leben. Er schenkt ihnen Gaben zum Dienen. Sechstens, Jesus Christus baut seine weltweite Gemeinde. Er beruft und befähigt die Gläubigen, das Evangelium zu verkündigen und liebevoll und gerecht zu handeln. Siebtens, Jesus Christus wird für alle sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, die Lebenden und die Toten richten und das Reich Gottes vollenden. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Achtens, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Ich glaube, dass wir da uns alle einig sind. Diese Glaubensbasis geht eben auf die 1846 in der Gründungskonferenz verabschiedete Grundlage zurück, wurde an das heutige Sprachempfinden angepasst und neu formuliert und die deutschsprachige Fassung ist vom März 2018. In der Praxis war eine der ersten gemeinsamen Aktionen der Internationalen Evangelischen Allianz und ihrer nationalen Zweigvereine, die bald gegründet wurden, die Allianz Gebetswoche. Immer Anfang Jänner wurden an vielen und immer mehr Orten auf der ganzen Welt Gebetswochen abgehalten. Eine Gebetswoche, wo Christen aus verschiedensten Hintergründen und mit unterschiedlichster Prägung zusammenkamen, um gemeinsam für die Einheit der Christen und für aktuelle Anliegen zu beten. Seit 1875 wird auch in Österreich jedes Jahr an unterschiedlichen Orten die Allianz-Gebetswoche durchgeführt. 2026 wollen wir uns als Gemeinde an der Allianz-Gebetswoche der Salzburger Evangelischen Allianz beteiligen. Und zwar gibt es am Sonntag, 11. Jänner, die Möglichkeit, am gemeinsamen Allianz-Gottesdienst teilzunehmen, mit dem die Woche eröffnet wird. Das findet beim ICF statt und die sind jetzt da fußläufig von uns im Gewerbegebiet Urstein Nord. Das ist 1 Kilometer, 15 Minuten zu Fuß übers Kraftwerk rüber, kommt man da ganz schnell. Und es würde mich und es würde uns als erweiterte Gemeindeleitung freuen, wenn einige von uns dabei sind und wir gemeinsam hingehen und uns beteiligen. Bei uns in der Gemeinde wird es an dem Sonntag aber auch einen Gottesdienst geben. Am Mittwoch, den 14. Jänner um 19 Uhr, werden wir hier in der Gemeinde einen Abend der Allianz-Gebetswoche als Gastgeber übernehmen. Und ich denke, Gastfreundschaft ist jedenfalls eine Stärke unserer Gemeinde. Es würde uns freuen, wenn wir das gemeinsam angehen und viele sich beim Vorbereiten, Durchführen und Beten beteiligen. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Die geistliche Wahrheit, die wir mit nach Hause nehmen sollten, ist, wir sind gemeinsam mit allen Menschen, die Jesus nachfolgen, sein Körper. Jesus ist der Kopf des Körpers, von dem alles ausgeht und dem alles unterstellt ist. Wir sind dazu berufen, uns das bewusst zu machen und uns um die Einheit der Nachfolger von Jesus zu bemühen. Das gilt auf allen Beziehungsebenen, von der Ehe über die Familie und unserer Gemeinde bis zu den Christen in Salzburg und auf der ganzen Welt. Wie können wir, wie kann ich konkret dazu beitragen? Ich möchte mich ehrlich und liebevoll um die Einheit bemühen, innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus. Ich möchte das Gemeinsame über das Trennende stellen, solange sichergestellt ist, dass wir in den wesentlichen Kernpunkten auf demselben Fundament stehen. Ich nehme mir vor, über den Tellerrand unserer Gemeinde zu schauen und Gelegenheiten zu nutzen, andere Gemeinden zu besuchen. Zum Beispiel in den Gemeindeferien oder im Urlaub. Wir waren als Familie in unserem heurigen Gran Canaria-Urlaub in einer deutsch-spanischen Gemeinde und haben das sehr genossen und uns dort sehr wohl gefühlt. Zum Beispiel. Solche Gemeindebesuche bieten die Möglichkeit, voneinander zu lernen. Und es gilt auch dafür, wie Paulus im 1. Thessalonicher Brief schreibt, prüft alles, das Gute behaltet. Ich möchte mit Christen aus anderen Gemeinden in der Umgebung zusammenarbeiten, um Synergien zu heben und die Einheit sichtbar zu machen. Ein Beispiel dafür ist unsere gemeinsame Jungschar- und Jugendarbeit mit der Baptistengemeinde und der Kirche unter den Menschen, der KUM aus Salzburg, die sich sehr bewährt hat. Und ich möchte, wir können für die Einheit der Christen im Gebet einstehen. Und ich schlage vor, dass wir das jetzt auch machen und gemeinsam für die Einheit der Christen beten. Und ich werde dann die Gebetsgemeinschaft abschließen.